Das Assad-Regime in Syrien, es ist Vergangenheit. In der Nacht zum 8. Dezember marschierten Rebellen in der Hauptstadt Damaskus ein. Das war das Aus für Bashar al-Assad nach 24 Jahren an der Macht. Der syrische Staatschef floh nach Russland. Die Herrschaft des Familienclans, die bis ins Jahr 1971 zurückreicht, hat ein Ende. Lange hatten die Menschen im Land darum gekämpft und auf einmal ging alles ganz schnell. Das Assad-Regime gestürzt. Die Menschen feierten auf den Straßen. Häftlinge wurden befreit, Foltergefängnisse geöffnet. Die Nachrichten aus Damaskus gingen um die Welt. Auch hier bei uns in Deutschland war das Ende der Assad-Ära ein großes Thema. Schließlich leben fast 1 Million Menschen aus Syrien bei uns, die ihr Land im Zuge des Bürgerkriegs verlassen haben. Doch was bedeutet dieser Machtwechsel? Ist das wirklich die Chance für einen Neubeginn? Oder droht Syrien nur noch mehr Chaos? Denn an der Spitze der Opposition, die Assad vertrieben hat, standen ja islamistische Rebellen, der Hayat Tahrir al-Sham, kurz HTS. Wohin also steuert Syrien jetzt? Und welchen Kurs fahren die neuen Machthaber? Ein paar Wochen sind seit dem Wechsel in Syrien vergangen. Und wir finden, es ist an der Zeit, um etwas genauer darauf zu schauen, was sich getan hat. Und deshalb haben wir ein erstes Update zu Syrien für Sie vorbereitet. Unser heutiger Gast ist der Nahost-Experte Carsten Wieland. Er ist Autor und Politikberater. Außerdem Fellow am Genfer Institut für Sicherheitspolitik sowie am Osloer Friedensforschungsinstitut. Und vor allem hat er als ehemaliger Berater dreier UN-Sonderbeauftragter für Syrien über Jahre aktiv dabei geholfen, im syrischen Bürgerkrieg zu vermitteln. Er kennt das Land also sehr genau und ich freue mich darauf, seine Einschätzung zur aktuellen Lage zu hören. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft weltweit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Darüber sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Sellmann, Redakteurin bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 9. Januar. Und in dieser ersten Folge des neuen Jahres haben wir ein Update für Sie vorbereitet zu Syrien. Herr Wieland, willkommen bei Wirtschaft weltweit. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für unseren Podcast haben. Hallo nach Berlin.
Hallo und danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Ja, das Assad-Regime in Syrien, das ist passé. Als diese Nachricht bekannt wurde, was haben Sie da gedacht?
Ich glaube, das, was die meisten Syrer gedacht haben, nämlich, dass sie eigentlich davon ausgingen, dass sie, solange sie leben, dieses Land nicht mehr betreten werden können und dass sie vielleicht auch viele ihrer Liebsten nicht mehr sehen werden können, entweder weil sie verschwunden sind oder im Terrorregime gefoltert wurden und gestorben sind oder weil sie einfach nicht mehr genau wissen, wo sie gerade sind oder weil sie einfach mit eigener Gefahr dieses Land nicht mehr betreten können. Weil jeder, der auch zurückgekehrt ist, hat sich ja der Gefahr ausgesetzt, in diesen Folterkellern zu verschwinden. Und es sind ja einige dann auch festgenommen worden und verschwunden, die zurückgekehrt sind. Insofern erst einmal große Überraschung, auch für den mit Blick auf diesen recht friedlichen Machtwechsel, den es gegeben hat, was man nach 13 Jahren brutalstem Krieg nicht erwarten konnte und auch wie schnell das gegangen ist und dass das Assad-Regime von innen so verrottet und korrupt und hohl war, dass es dann in sich zusammengebrochen ist und auch die ausländischen Helfer Assads das nicht mehr gegenstemmen konnten. Ich glaube, das war Überraschung, Erleichterung. Wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass viele Syrer erleichtert sind, die absolut mit Islamismus nichts am Hut haben, die einfach nur erleichtert sind, dass Assad weg ist.
Ja, die Menschen haben gefeiert, dieses Ende des Assad-Regimes. Und es ist auch ganz sicher der Beginn einer neuen Ära im Land, wie Sie sagen. Allerdings wird das ja eben auch eine Ära, in der Islamisten das Sagen haben im Land. Wie bewerten Sie das aktuell?
Ja, im Prinzip muss man ja auch sich überlegen, konnte man sich auch nicht die Gruppe aussuchen, die eines der brutalsten Regime unserer Zeit einfach so wegfegt und aus dem Land vertreibt und die Macht übernimmt. Vor 13 Jahren haben die Europäer und der Westen insgesamt die moderate syrische Opposition am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Und im Prinzip ist das jetzt eingetreten, was viele befürchtet haben, dass sich eben durch diesen Bürgerkrieg viele Gruppen radikalisiert haben, durch diese Gewalt, die Assad angewendet hat, einen zunächst friedlichen Aufstand niederzuschlagen. Und in Idlib im Nordwesten Syriens, wo ja die neuen Machthaber herkommen, da haben sich die ganzen islamistischen Gruppen gesammelt, weil das die einzige Provinz war, die von Assad eben noch nicht eingenommen war und auch nicht kurdisch war, so dass sie dann jetzt sozusagen mit ihrem Provinzhorizont nach Damaskus gekommen sind und jetzt natürlich feststellen müssen, dass man Syrien nicht ganz so regieren kann wie Idlib.
Wer sind denn jetzt diese neuen Machthaber, die HTS-Miliz? Man hört in der Vergangenheit mit der Terrorgruppe Al-Qaida und dem Islamischen Staat verbündet, aber jetzt gemäßigter. Holen Sie uns doch bitte mal ab. Wer sind denn diese neuen Machthaber?
Also zunächst muss man sagen, dass es ja nicht nur HTS ist. Es ist eine militärisch-politische Allianz, die Assad geschlagen hat. Auch aus dem Süden Kräfte kamen, aus Daraa beispielsweise, auch säkularere Sunniten und Gruppen und die Drusen aus Sueda im Süden. Die haben alle mitgemacht und dann auch einige Gruppen, die aus Idlib und aus dem Norden kamen, zusammen mit HTS. HTS ist natürlich die stärkste Gruppe, die ursprünglich auch anders hieß und die hervorgegangen ist aus einem Zweig der Al-Qaida. Und die HTS hatte sich zunächst Al-Nusra-Front genannt und waren natürlich oder sind zum Teil ja auch in erster Linie Dschihadisten. Aber Mohammed al-Julani, so wie er in seinem Kriegsnamen ja heißt, Ahmed Sharra, der jetzige Machthaber in Damaskus, hat sich ja schon vor mehreren Jahren losgesagt von Al-Qaida und hat ja auch den IS bekämpft. Also es war HTS, die den IS aus Idlib vertrieben haben und gegen den IS gekämpft haben. Insofern gibt es da einen klaren Bruch zum ganz radikalen Salafismus. Und die Frage ist halt, wie stark nimmt man ihm ab, dass er sich jetzt moderater entwickeln wird. Er hat viele richtige Signale gesendet, auch moderate Signale. Aber er kommt natürlich aus dieser Tradition. Aber dieser Wandlungsprozess ist eben nicht erst seit Dezember geschehen, sondern wir hatten einfach keinen Blick mehr auf Syrien in unseren Medien viele Jahre, sondern ist auch schon viele Jahre vorher passiert. Und deswegen war das für die Beobachter, die sich in Syrien auskennen, nicht ganz so überraschend, dass Al-Julani oder Sharra nicht diesen radikalen Islamisten darstellt und spielt, wie er vielleicht vor mehreren Jahren einmal in seiner Jugend war.
Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf gucken, inwiefern hat er sich denn gemäßigt?
Naja, also er hat eine recht radikale Jugend hinter sich. Er hat auch im Irak gekämpft, auch gegen die Amerikaner. Das halten ihm natürlich auch viele Amerikaner weiterhin vor. Seine Mäßigung besteht darin, dass er sich konzentriert hat, eine Provinz, muss man sagen, kein Land, aber eine Provinz aufzubauen, in der es in erster Linie um den Lebensstandard auch geht, also so eine Art technokratischen Islam, wo es auch zum Teil pragmatische Ansätze gab, wo manche Gesetzesvorhaben auch zurückgenommen wurden, die zu radikal erschienen und die Proteste der Bevölkerung nach sich gezogen hatten. Also es ist ein Islam, der durchaus reagiert hat auf Proteste der Straße. Es ist auch überhaupt nicht gleichzusetzen mit radikalen Staaten wie Afghanistan. Also in Idlib gibt es durchaus Frauen im Straßenbild, auch in Berufen. Und wir haben ja auch gesehen, dass auch ausländische Politikerinnen ohne Schleier und da empfangen werden in Damaskus. Also es sind tatsächlich große Unterschiede. Und er hat die Hand ausgestreckt gegenüber anderen Minderheiten, sowohl religiösen als auch ethnischen, das Land mitzugestalten. Was dann am Ende tatsächlich daraus wird, wird man sehen, ob er ein Wolf im Schafspelz ist, der diesen islamistischen Kurs, also diesen Islamismus, der ja entstanden ist, wie so oft im Nahen Osten, durch Unterdrückung und Staatsterror, diesen Islamismus dann wegzuformen hin zu einem technokratischen, moderaten Islam, der sich auf den Lebensstandard der Menschen konzentriert, das muss man sehen, und eben Willkür, staatliche Willkür und Unterdrückung eben abschafft. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen erst.
Ja, seinen Kampfnamen hat er ja abgelegt, haben Sie gerade schon erwähnt. Wie schätzen Sie das ein? Also gegen das Assad-Regime, da muss er ja nicht mehr kämpfen, das ist nur Vergangenheit. Aber was heißt das vielleicht auch für seine Einstellung zu Kampf und Gewalt generell?
Naja, grundsätzlich ist er jetzt in erster Linie ein Politiker. Wir haben ihn ja auch auf der internationalen Szene gesehen, also viele Politiker aus dem Ausland, auch aus dem Westen, sind in Damaskus und er empfängt sie als Politiker, auch in Zivil. Sein Außenminister reist ins Ausland. Was ihnen jetzt als Aufgabe bevorsteht, ist natürlich, das staatliche Gewaltmonopol sozusagen herzustellen. Und er hat ja gesagt, es sollen alle Milizen in eine syrische Armee integriert werden. Das ist eine ganz schwierige Aufgabe, wie wir wissen. Und natürlich gibt es auch noch dieses Sonderproblem quasi mit dem kurdischen Nordosten, wo es ja auch ein großes Territorium unter anderer Herrschaft gibt. Das heißt, er muss jetzt mehrere Spoiler versuchen einzufangen. Das eine sind natürlich die ganz radikalen Islamisten aus Idlib und die auch in seiner Bewegung stecken. Und er hat bis jetzt immer so versucht, da drüber zu stehen und auszutarieren, auszubalancieren, die natürlich auch immer wieder pushen werden, noch radikalere Gesetze zu erlassen. Und viele haben da schon Befürchtungen. Andererseits ist er eben, wie gesagt, in einer Koalition, will er auch das Land und die Lebensstandards verbessern. Das heißt, er kann gar nicht nur ein Machthaber sein, der die reine Lehre verbreitet, sondern muss sich tatsächlich um das Staatshandwerk auch kümmern, die Institutionen zu erhalten. Das hat er ja auch als Ziel gesetzt. Er hat ja keine Rachefeldzüge, keine Verfolgungen des Staatsapparats gemacht, sondern eher die Hand auch hier angeboten. Jetzt muss er das Gewaltmonopol gegenüber denjenigen auch durchsetzen, die in seiner Koalition und Bewegung sind. Das ist das erste große Problem. Und die zweite Gruppe von Spoilern sind ja diejenigen, die noch dem alten Assad-Regime sich verschrieben fühlen. Vielleicht auch mit Rückendeckung und hybrider Kriegsführung des Iran, vielleicht auch teilweise durch Russland, hier versuchen, das Rad zurückzudrehen und Unruhe zu stiften in Syrien, möglicherweise auch unter falscher Flagge Attacken gegen genau Minderheiten zu begehen, dass dann der HTS auch sozusagen in die Schuhe geschoben wird. Natürlich gibt es vereinzelte Taten auch der HTS-Kämpfer, aber wir müssen da genau aufpassen, woher kommen die einzelnen Unruhestifter. Und eine nationale Armee, ein Gewaltmonopol herzustellen, das ist eine gigantische Aufgabe in einem Land, das 13 Jahre brutalsten Krieg erlebt hat, zerstört ist und sehr polarisiert ist.
Was jetzt hier bei uns in Deutschland als Nachrichten ankommt, wie viel Desinformation ist darunter und wie müssen wir diese Nachrichten betrachten?
Ich bekomme von verschiedenen Syrerinnen und Syrern immer wieder Dinge zugeschickt und ich schaue mir die auch an und wir haben auch drüber gesprochen zum Teil, sind ja Leute, die ich schon länger kenne. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es zum Teil bei diesen Gruppen, die jetzt noch dem alten Assad-Regime treu sind und versuchen, Unruhe zu stiften, wenn da Videos von der Seite rausgeschickt werden, habe ich auch schon deutsche Kommentare drunter gelesen, die das weitergepostet haben, die der AfD nahestehen. Also wir wissen ja, dass die AfD ein Freund von Assad war und natürlich auch pro-russisch ausgerichtet, eben dann auch pro-Assad-syrisch ausgerichtet war. Und jetzt einen Partner in Syrien verloren haben. Und so haben wir natürlich in diesem internen Diskurs, übrigens BSW genauso, Sarah Wagenknechts Partei, die hatten mit Assad kein großes Problem, sondern hatten ihn eher als Partner begriffen. Insofern haben wir hier Diskurse, die sowohl einerseits außenpolitisch sind, aber eben auch nach innen wirken. Und wir müssen halt uns die Videos immer genau anschauen. Es gibt, und das will ich auch nicht verleugnen, problematische auch Ernennungen von Ministern und auch von Vorfällen im Land, die natürlich der HTS zuzuschreiben sind. Aber es gibt eben auch kleinere Gruppen der Alawiten. Und zwar gibt es eben nicht, also wir müssen unterscheiden, es gibt die alawitische Religionsgruppe, die nicht voll hinter Assad stand, aber natürlich dafür verantwortlich gemacht wird, weil Assad selbst Alawit war. Und darunter gibt es eine kleinere, radikalere Gruppe, die sich natürlich auch dem Iran nahe fühlt und da jetzt auch gewisse Unruhe versucht zu stiften. Und die müssen die neuen Machthaber unter polizeiliche Kontrolle bekommen und sind ja auch mehrere hundert festgenommen worden. Also hier muss man schauen, woher kommen diese Informationen, wem dienen sie und sind sie dafür da, Unruhe zu stiften im Land oder bilden sie tatsächlich die Realität ab im Land, die wirklich sehr divers ist in diesen Tagen?
Wie beurteilen Sie denn die neue Übergangsregierung, wenn Sie darauf schauen, das formiert sich ja jetzt gerade alles oder hat sich formiert, wie schätzen Sie die ein?
Ja, eine der Aufgaben auch der neuen Machthaber ist ja, in diesen tiefen Staat hineinzuschauen, den sie jetzt plötzlich geerbt haben sozusagen, um zu schauen, wer kommt eigentlich noch an seine Arbeitsstelle zurück, auf wen kann ich mich verlassen, wer ist Experte fürs Gesundheitswesen, für Dienstleistungen, sozusagen das Land in Gang zu halten und welche sind diejenigen, die tatsächlich Spoiler sind und dagegen arbeiten, aber auf welche kann ich mich verlassen, wo sind sozusagen die Technokraten im Apparat, die das Land weiterführen, und er hat ja alles dafür getan, dass die Institutionen erhalten bleiben. Also diesen Fehler der Amerikaner 2003 im Irak hat er nicht gemacht, dass die ganzen Baathisten, sowohl militärisch als auch zivile Angestellte des Staates, alle auf einen Schlag entlassen wurden, die dann kein Einkommen mehr hatten und dann Milizen gegründet haben und die frustriert waren und die dann zu Spoiler wurden. Also genau das Gegenteil hat er gemacht, was dann wiederum zum Problem führt, dass er natürlich in diesem Riesenapparat, und wir haben uns mit einem aufgeblähten Staatsapparat zu tun, natürlich, weil es eben keine Rache und Verfolgung und Entlassungen gab, auch sehr viele in diesem Apparat weiterhin sind, die möglicherweise nicht seinen Kurs unterstützen. Gleichzeitig kann das ein Vorteil sein, eben auch die heterogene Koalition, die er anführt, ein Vorteil sein, dass die vielen verschiedenen Stimmen Syriens, die das syrische gesellschaftliche Mosaik hier ausmacht, ein Mosaik verschiedener Religionen, Ethnien und Weltanschauungen, das ist eben das Syrien, das muss sich im Regierungshandeln widerspiegeln. Und ich glaube, da ist dieser Test noch nicht bestanden. Das ist auch ein Lerneffekt. Und da wird man sehen, ob sich diese Stimmen dann in einem zukünftigen Syrien wiederfinden.
An der Spitze der syrischen Zentralbank, da steht jetzt eine Frau. Zählt Kompetenz mehr als Geschlecht jetzt?
Es ist ja nicht die einzige Frau, die ein Amt von nationaler Bedeutung hat. Also auch die Gouverneurin von Sweda ist eine Frau. Es ist eine Frau, soweit ich das lesen konnte, die große Erfahrung in der Zentralbank hat, die viele Jahre in der Zentralbank gearbeitet hat. Insofern ist das, glaube ich, ein sehr wichtiges Signal. Insofern zählt Kompetenz genauso dann wahrscheinlich auch wie das Geschlecht, nämlich ein Signal zu senden. Und hier wird man sehen, ob es jetzt auch in dieser Planungsphase einer nationalen Konferenz, die er ja angekündigt hat, auch Raum gibt für Frauen, für alle Komponenten der syrischen Gesellschaft. Und auch der Diaspora, die ja zum Teil auf den Straßen Syriens gekämpft hat gegen Assad und die halt schon seit vielen Jahren jetzt im Ausland leben, in Schweden, in Deutschland, die über Jahre jetzt Erfahrungen mit Demokratie und Rechtsstaat gemacht haben. Und wenn sie sich einbringen in dieses neue Syrien, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um ein Gegengewicht, um eine Balance zu schaffen gegen die konservativ-islamistischen Kräfte. Aber vielleicht noch eins, es gibt ja auch sunnitische und auch sunnitische Geistliche, zum Teil kehren sie jetzt nach Syrien zurück, die auch im Ausland waren, die mit einer islamistischen Linie von HTS überhaupt nicht einverstanden sind. Syrien hat jahrhundertelange Tradition eines gemäßigten sunnitischen Islams der muslimischen Handelsklasse in Damaskus. Und dieser Islam wird sich auch bemerkbar machen. Das heißt, es ist gut, wenn diese Menschen zurückkehren und wenn sie sich hier einbringen und als Gegengewicht zu den Islamisten sich aufstellen, vernetzen und möglicherweise irgendwann auch politische Parteien gründen. Das ist ja ein Ziel dieses Übergangsprozesses.
Aber nochmal zum Thema Frauen. Wie schätzen Sie denn da generell die Situation ein? Also wir haben gesehen, dass die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit ihrem französischen Amtskollegen Barrot vor Ort war und einen Handschlag gab es für sie nicht.
Also für alle, die sich mit dem Nahen Osten, aber nicht nur dort, sondern mit der gesamten islamischen Welt beschäftigen, ist das ein Brauch, nicht nur bei Islamisten, sondern auch bei konservativen Muslimen, dass sie ihre Hand respektvoll ans Herz legen und eben der Frau keine Hand schütteln. Umgekehrt, für mich als Mann war es eben auch schon öfter der Fall, dass ich die Hand ausgestreckt habe und muslimische Frauen mir dann die Hand nicht gegeben haben. Und wir wissen auch, dass es bei orthodoxen Juden genauso ist. Also es ist jetzt nichts, was irgendwie jetzt nur Schara betrifft. Und ich glaube, dass die Diskussion um diesen Handschlag, finde ich, etwas zu zugespitzt und übertrieben, weil es ja um die Inhalte der Gespräche geht. Das Gespräch hat mehr als 2 Stunden gedauert. Ich glaube, das ist viel wichtiger als ein Handschlag oder nicht. Ich glaube, dass diese Begrüßung, wenn man sie sich im Video anschaut, durchaus respektvoll war und auch das Gespräch sich dann sehr gut entwickelt hat. Und es geht ja darum, welchen Einfluss können die Europäer nehmen, aber in erster Linie natürlich die Syrerinnen und Syrer selbst, vielleicht mit Unterstützung auch der Europäer, gewisse Forderungen da einzubringen in diesen Übergangsprozess, wie eben Frauenrechte und die Beteiligung aller Gruppen, einen zivilen Staat aufzubauen in Syrien. Ich glaube, das sind die eigentlichen Punkte, Und es geht da nicht um einen Handschlag. Ich finde, gravierender sind beispielsweise Ernennungen von Hardcore-Islamisten zu Ministern, wie jetzt der Justizminister. Da gab es schon sehr viel Kritik auch innerhalb Syriens. Da wird man sehen, ob er an ihm festhält oder ob möglicherweise der Protest dann auch dazu führt, dass er wieder anpasst und ihn möglicherweise entlässt. Aber solche Dinge oder das Schulcurriculum, darüber gab es Diskussionen in letzter Zeit. Da haben sie auch einen Rückzieher gemacht und gesagt, okay, wir werden jetzt nicht alles ändern, sondern werden das einer Kommission überlassen und mit Zeit, sondern wir werden jetzt nur die gröbsten verherrlichenden Darstellungen Assads aus den Schulbüchern streichen. Also man sieht, hier gibt es durchaus ein Geben und Nehmen und es gibt Kontroversen, die jetzt die Syrerinnen und Syrer untereinander austragen müssen, weil in diesem Umfeld dieser neuen Freiheiten und dazu gehören natürlich die Frauenrechte.
Welche Signale gehen denn dann inhaltlich von dem deutsch-französischen Besuch in Damaskus aus?
Ich denke, die Signale sind die, dass die Europäer sich entschieden haben, rechtzeitig Kontakt aufzunehmen und nicht eben auch Fehler aus der Vergangenheit zu wiederholen. Hier ist eine Macht gestürzt worden, die pro-russisch war, pro-iranisch war, sehr destruktiv in der Region, Hunderttausende von Menschen abgeschlachtet hat. Das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Und in einer Phase, wo noch sehr vieles offen ist, proaktiv zu werden, das Gespräch zu suchen, auch seine eigenen Vorstellungen zu artikulieren und auch mit der Expertise, die wir haben, dort anzuklopfen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Auch die Expertise, die gerade wir Deutsche haben bei der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen, von totalitären Staaten, wo haben wir ja wirklich sehr große Erfahrungen gemacht, mehr als einmal in unserer Geschichte. Oder wenn es darum geht, Technologie zum Wiederaufbau von Industrie, was zum Beispiel Stromversorgung angeht, Elektrizität, vielleicht sogar umweltfreundliche Technologien etc. oder Bildungswesen und das Gesundheitswesen. Da sind ja gezielt Krankenhäuser bombardiert und zerstört worden, damals auch von russischen Bombern, von Assad selbst. Ich denke, da haben wir vieles auch zu bieten und deswegen gibt es durchaus auch einen Hebel, zu sagen, ihr bekommt jetzt nicht alles gratis. Wir müssen sehen, wohin die Reise geht. Und ich glaube, das ist legitim. Und es wäre schlimmer zu sagen, da wollte sich jemand oder nicht nur einer, sondern hätte sich ein Land vielleicht in die positive Richtung entwickeln können. Und wir haben die Chance nicht genutzt. Und jetzt liegen sie doch wieder im Bett mit den Saudis und Emiratis und den Kataris und auch andere, die sich da jetzt bereits ja auch schon aufgestellt haben, die Türkei ganz vorneweg. Und die Europäer stehen da nur da mit dem Zeigefinger und fordern etwas. Ja, das kann ja nicht Diplomatie und Politik sein, sondern man hat ja nicht die Wahl in einer politischen Begegnung und in einer Diplomatie. Man muss sich mit denen treffen, die das Sagen haben. Ob man sie nun mag oder nicht, das ist natürlich im UN-Friedensprozess, wo ich jetzt auch Jahre gearbeitet habe, ebenfalls der Fall. Und der UN-Sonderbeauftragte hat immer gesagt, ich musste immer den Teufeln die Hand geben. Sonst hätte ich mit einer Friedensbemühung gleich aufhören können. Ich glaube, so müssen wir das betrachten, auch als Phasen, dass es einmal um die Phase der Stabilisierung geht und dann natürlich um die Phase eines Aufbaus eines neuen politischen Systems.
Das heißt, welche Rolle spielen jetzt wirtschaftliche Hilfen und vielleicht auch die Aufhebung von Sanktionen? Das ist ja sicherlich ein Wunsch, den Al-Sharaa hat.
Ja, Syrien zählt zu den am stärksten sanktionierten Ländern der Welt. Sind sehr viele Sanktionen in Kraft, aber es gibt ja zwei Arten von Sanktionen. Einmal Einzelsanktionen, die auf Personen gerichtet sind. Und hier geht es natürlich in erster Linie um Assad und seine Entourage, die Kriegsverbrecher, die natürlich weiterhin gelten und gelten müssen. Und hier muss ja Aufarbeitung und Strafverfolgung auch hoffentlich international geschehen. Und das andere sind Sektorsanktionen, also die Wirtschaft betreffen. Und hier gibt es sicherlich einige, die sich stärker aufdrängen, ganz früh aufzuheben, beispielsweise Geldtransfers nach Syrien hinein, dass die Banken wieder operieren können, dass Syrerinnen und Syrer im Ausland ihren Familienangehörigen Geld schicken können, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt. Und natürlich medizinische Güter, die waren zwar nie richtig betroffen, wenn sie keine Dual-Use-Güter waren, aber es gab natürlich auch eine, sagt man, Overcompliance, wie man auf Deutsch sagt. Also, dass es dann zu viele bürokratische Hürden und auch Ängste gab, von Firmen mit Syrien Handel zu treiben, weil sie Angst hatten, unter die Sanktionsvorgaben zu fallen. Die USA haben Drittstaatssanktionen auch in Kraft. Also, hier gibt es tatsächlich Angst, mit Syrien überhaupt in Kontakt zu treten wirtschaftlich. Also, gab es in den Jahren vorher. Ich denke, das muss langsam, aber eben Schritt für Schritt behoben werden. Und diese Schritte müssen eben auch aus Damaskus kommen. Und ich denke, dafür ist das auch dann der richtige Hebel.
Okay, das heißt, der Besuch war auch ein guter und ein Schritt in die richtige Richtung.
Ich denke, er kam zur richtigen Zeit. Ich denke, er war atmosphärisch, so wie ich das so höre, auch fruchtbar. Ich denke, dass beide Minister, sowohl Annalena Baerbock als auch ihr französischer Amtskollege, die Punkte, die uns Europäern sozusagen am Herzen liegen, für ein langfristig stabiles und friedliches Syrien, Frauenrechte, Beteiligung aller ziviler Staat, diese Punkte wurden mehrfach und deutlich gemacht. Und dann dürfen wir natürlich auch die Interessen der Europäer nicht ganz außen vor lassen. Wir sind mitten im Wahlkampf in Deutschland. Wir haben die Migrationsdebatte, die ganz stark geführt wird. Und natürlich ist das im Interesse aller, der Syrerinnen und Syrer natürlich selbst auch, dass sie dann frei entscheiden können, gehe ich in ein stabiles Land zurück oder bleibe ich doch in Deutschland. Aber dafür muss es erstmal dieses stabile Land geben. Und dieses Land, was sie auch willkommen heißt und sowohl nicht nur wirtschaftlich Perspektiven bietet, sondern auch für Frauen und auch für Gruppen aller Art genauso viele Chancen und Optionen im Land offen stehen. Und davon muss man eben früh anfangen zu arbeiten. Erster operationeller Schritt ist natürlich die nationale Konferenz. Und da kommt jetzt drauf an, wie inklusiv sie sein wird. Das ist sicherlich einer der ersten Testfälle jetzt.
Dann lassen Sie uns jetzt den Kreis noch mal etwas größer ziehen und zum Beispiel auf die Lage der Kurden schauen, also auf das syrische Grenzgebiet zur Türkei. Die Türkei will ja verhindern, dass die Kurden erstarken. Und für wie brisant halten Sie die Lage dort?
Ja, de facto ist Syrien jetzt nach dem Sturz Assads zweigeteilt. Und zwar den größeren Teil im Norden, Westen und Süden durch eben diese Koalition, die von HTS angeführt wird. Und im Nordosten ein Teil der Kurden. Das sind nicht die Kurden in Syrien, weil da gibt es andere Gruppen, die zum Teil ja auch in der Opposition waren. Und es gibt eben diese Kurden im Nordosten, die ein Territorium regieren in einer Selbstverwaltung, die Assad damals, nachdem der Krieg ausbrach, 2012, 13, 14, beauftragt hat, den Nordosten militärisch zu befrieden, weil sich die syrische Armee damals überdehnt hatte. Also die Nordostkurden, die der PKK nahestehen, waren damals doch ein verlängerter Arm von Assad gewesen. Das hat sich inzwischen geändert. Sie sind eine eigenständige Kraft. Im Nordosten haben ja auch den Machtwechsel begrüßt und haben angeboten, ein Teil des neuen Syriens zu sein, haben also auch sehr konstruktive Signale gesendet und haben gesagt, wir sind auch ein Teil dieses neuen Syriens. Also hier geht es nicht um Unabhängigkeit, hier geht es vielleicht um eine gewisse Akzeptanz der neuen Fakten in Syrien, eine Dezentralisierung oder Föderalisierung. Leider ist in der arabischen Welt das Wort Föderalismus eher negativ besetzt und wird mit Machtverlust, Fragmentierung, Zersplitterung gleichgesetzt. Ich glaube, da gibt es oft auch Missverständnisse in der kulturellen Prägung. Aber ich denke, dass es Chancen gibt und es gibt ja auch einen direkten Gesprächskanal zwischen HTS und den Nordostkurden, also der SDF, den Syrian Democratic Forces, was in erster Linie die PYD, die der PKK wiederum nahesteht, prägt und einige arabische Stämme noch dazu. Aber hier kommt es, wie Sie richtig sagen, also sehr stark auch auf die Türkei an, wie weit dieser Dialog gelingen kann, inwieweit die Türkei Erdogan auf Gewalt setzt, um dort die PKK-nahen Kurden in Schach zu halten oder zu besiegen, zu dezimieren, was natürlich auch eine Instabilität, eine Destabilisierung Syriens nach sich ziehen würde. Oder ob es hier eine Chance gibt auf Verhandlungen. Ich glaube, das wäre jetzt sehr, sehr wichtig, möglicherweise auch mit Vermittlung der USA.
Und Israel, ein anderer Nachbar Syriens, wie wirkt sich dieser Wechsel in Syrien auf das Verhältnis zwischen Israel und Syrien aus?
Ja, das ist neben der Türkei ein anderes Land, was momentan Gebiete Syriens besetzt hält und im Süden die Gelegenheit genutzt hat, dass es einen quasi nicht existenten syrischen Staat gibt. Die Armee ist auseinandergebrochen und da die neutrale Schutzzone besetzt hat einerseits, die ja in den 70er Jahren ausgehandelt wurde, bei dem Golan-Abkommen noch von Henry Kissinger damals, 1974, und andererseits aber über diese Schutzzone sogar hinausgegangen ist. Also hier gibt es sicherlich Störpotenzial, um das mal vorsichtig auszudrücken. Bisher haben sich die Machthaber in Damaskus nur sehr zögerlich dazu geäußert. Es ist klar herauszulesen, dass sie momentan keinen Konflikt haben möchten mit keinem Nachbarn. Und selbst mit Russland haben sie ja erst einmal gesagt, wir werden nie vergessen, was die Russen uns angetan haben, aber wir werden mit ihnen sprechen. Ja, es wird auch darauf ankommen, wie die jeweilige israelische Regierung zum Thema Syrien sich positioniert. Wir haben ja momentan eine Regierung in Israel, die ja auch von Rechtsaußenministern zum Teil bestückt ist, die ja auch sehr radikale Positionen vertreten und das natürlich auch zu Misstrauen führt, auch bei Nachbarn. Und hier kommt es eben darauf an, dass Israel auch seine Chancen nutzt, jetzt zu einem neuen Kapitel der Nachbarschaft mit Syrien zu kommen. Andererseits, um das jetzt mal positiv zu wenden, glaube ich, gibt es eine große Chance, dass sich diese jahrzehntelange Feindschaft zwischen Israel und Syrien, was ja ideologisch bedingt auch war, im Baathismus, in den Schulbüchern Syriens, dass sich das aufweichen lässt. Viele Syrerinnen und Syrer haben gefeiert, als Israel die Hisbollah-Führer ermordet hatte, weil sie genau wussten, was sie ihnen angetan hatte im Krieg, im Bürgerkrieg in Syrien, und waren eigentlich zum ersten Mal offen in dem Sinne pro-israelisch, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, dass es jetzt wichtig ist für die israelische Regierung, diese Chance zu nutzen, der Public Diplomacy, dieser Soft Power, auch zu zeigen, dass auch Israel an einer guten Nachbarschaft interessiert ist. Natürlich wissen wir nicht, wohin die Reise geht in Damaskus, aber ein Syrien, das extrem geschwächt ist und in ein neues Chaos abgleitet, kann auch nicht im Interesse Israels sein. Und es sollte auch keine self-fulfilling prophecy sein, also eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, Syrien so zu behandeln, dass es zu einem solchen Chaos wird. Denn solche Zustände hat Israel leider genug an seinen Grenzen. Und wir wissen das durch die Hisbollah, wir wissen das durch die Hamas, ein Land, das selbst auch in einer bedrohlichen Situation ist. Aber ich glaube, dass es Chancen gibt, so wie sich die Machthaber in Damaskus bisher geäußert haben, dass sich da möglicherweise eine neue Nachbarschaft ankündigen kann, wenn es in einem positiven Szenario weitergehen sollte.
Was müsste dann passieren, damit sich das positiv auf die gesamte Situation im Nahen Osten auswirkt?
Na, ich glaube, es wäre jetzt nichts Schlimmeres, als wenn es zum Beispiel jetzt zu einer Pluralisierung Syriens kommt und Parteien gegründet werden und Nationalisten jetzt den Golan sich herauspicken als das große Thema, dass jeder neue Präsident Syriens muss jetzt den Golan befreien und dass dieser alte Diskurs, den es ja unter Assad gab, wieder hochkommt. Und wir müssen ja sehen, dass Assad auch die ganzen Waffen, die er in der 4. Brigade, die sein Bruder Maher geführt hat, existierten, eigentlich zur Befreiung des Golan angeschafft wurden, am Ende nach innen gerichtet wurden gegen die eigene Bevölkerung, um sie zu massakrieren. Also diese Doppelzüngigkeit, ich glaube, es hilft im jetzigen Diskurs nicht, sich auf ein nationalistisches und nationales, territoriales Thema zu fixieren, sondern es geht um Wiederaufbau, es geht um Neuaufnahme von Beziehungen mit Nachbarn. Und in die Region würde das natürlich so ausstrahlen, wenn es tatsächlich zu einer besseren Koexistenz zwischen Israel und Syrien käme, könnte man sich, um das jetzt mal positiv weiterzuspinnen, das ist jetzt nichts, was ich jetzt vorhersagen würde, aber ein Szenario wäre, dass Syrien dann mit anderen arabischen Staaten in einem Einklang quasi auch Abkommen mit Israel schließt, auch zur guten Nachbarschaft, möglicherweise auch Handel stattfinden kann mal wieder. Das ist etwas, was es ja in der Geschichte bisher nicht gegeben hat, aber die anderen arabischen Staaten haben das vorgemacht. Das Problem war immer die palästinensische Frage, die da ausgeklammert wurde. Und hier hat Syrien halt auch eine starke Tradition, die palästinensischen Rechte mit zu artikulieren. Aber eben auch Saudi-Arabien und alle anderen arabischen Staaten haben ja nach dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza klargemacht, dass es für die palästinensische Frage eine politische Lösung geben muss. Insofern im besten Szenario wäre hier Syrien Teil einer regionalen Lösung.
Dann lassen Sie uns jetzt gerade noch mal nach Russland gucken. Russland hat ja jahrelang das Assad-Regime unterstützt und ganz massiv in den Bürgerkrieg auch eingegriffen. Sie haben es gerade schon angesprochen. Wie positionieren sich die neuen Machthaber denn jetzt konkret zu Putin? Und was passiert eigentlich auch mit den russischen Militärbasen, die es da noch in Syrien gibt?
Es gibt natürlich zwei große Verlierer dieses Machtwechsels. Das eine ist Iran und das andere ist Russland. Russland hat, wie der Iran auch, massiv investiert. Russland seit 2015 in Syrien, in Assad, in seine Machterhaltung, aber gleichzeitig eben auch nichts für eine politische Lösung getan. auch den UN-Prozess, der ja dazu da war, dieses syrische Regime und die Opposition hin zu einer politischen Lösung zu bringen, nicht besonders unterstützt. Und dann natürlich kommt auch dazu, dass Assad selbst diesen UN-Prozess nie mochte. Und Russland hat natürlich auch strategische Interessen in Syrien, der ein großer eben Hafen in Tartus, Kriegshafen im östlichen Mittelmeer, ein Warmwasserhafen, der eben auch im Winter nicht zufriert. Dann die Militärbasis in Himyemin, Luftwaffenbasis. Es war, glaube ich, auch für viele überraschend, dass eben diese Befreiungsbewegung im Dezember die syrischen Militärbasen unversehrt gelassen hat. Da gab es bestimmt in hinteren Kanälen irgendwelche Absprachen. Und auch Ahmed Shara gesagt hat, wir müssen mit den Russen sprechen. Ich glaube, das ist erst einmal klug, sich nicht in Konfrontation hineinzubegeben. Andererseits kann ich auch nur mit Bedauern sehen, wie die russische Seite das ganze Kriegsgerät aus Syrien unbehelligt abziehen konnte, nach Libyen oder vielleicht auch zurück nach Russland, um dort gegen die Ukraine zu richten. Da gab es keine militärischen Auseinandersetzungen gegen die russischen Basen. Aber die Europäer haben ja klar gemacht, dass sie ein Interesse daran haben und dass auch Shara klar gemacht, dass Russland diese Basen nicht behalten kann. Ich denke, aus Ahmed Sharas Sicht ist es erst einmal Zeit gewinnen, Stärke zu gewinnen, um dann auch aus einer Position der Stärke heraus mit Russland sprechen zu können. Und ich denke nicht, dass es in seinem Interesse ist, die russische Präsenz in Syrien zu erhalten. Aber er weiß auch, und besonders unter einem US-Präsident Trump, dass auch die USA kein verlässlicher Partner sind. Die Türkei ist natürlich ganz stark in ihrem Einfluss, aber er möchte ja diversifizieren. Und zwar nicht nur jetzt in den Golfstaaten, wo sein Außenminister jetzt Besuche abgestattet hat, in Saudi-Arabien, in den Emiraten, in Katar, sondern auch dann international. Und das, glaube ich, ist etwas, was er momentan macht, um stärkere Konflikte zu vermeiden, um dieses Programm voranzubringen, Syrien zu konsolidieren. Und da braucht er keine internationalen Konflikte und Feinde.
Aber was die Ukraine angeht, beobachtet man ein Aufeinanderzugehen. Ist das dann quasi doch irgendwie der gemeinsame russische Feind?
Ukraine und das neue Syrien haben enge Bande. Es gab auch vorher schon starke Beziehungen zwischen der syrischen Opposition und der Ukraine, weil sie ja unter dem gleichen Feind in der Tat gelitten haben. Das war die gleiche Kriegsführung gegen Zivilisten, gegen Infrastruktur, gegen Krankenhäuser, gegen Schulen, gegen Energie, Kraftwerke. Also die russische Kriegsführung in der Ukraine hat ja in Syrien seinen sozusagen Generalprobe gehabt. Und Putin hat ausgelotet, wo die roten Linien des Westens liegen, was er alles machen kann, auch gegen Völkerrecht zu verstoßen, und ist damit eigentlich immer durchgekommen, hat keine Sanktionen gespürt. Und ich denke, dass er sich auch dadurch ermutigt gefühlt hat, in der Ukraine dann den großen Krieg loszuschlagen, nachdem er sich in Syrien sicher gefühlt hat, dass da Russland durch diese Kriegsführung jetzt gewonnen hatte. Insofern ist das tatsächlich der gemeinsame Feind. Aber wir haben ja zum Beispiel auch die Weißhelme, die Zivilschutzorganisation in Syrien, die auch schon sehr früh in den Jahren vorher ukrainische Kolleginnen und Kollegen Wissen weitergegeben hat. Auch diese wirklich zynischen Doppelschläge, die Russland gemacht hat, beispielsweise einen Schlag gegen ein Wohngebiet oder ein Hochhaus. Und dann kommen die Retter, die Weißhelme und an uns Rote Kreuz, Rote Halbmond und andere und versuchen, Menschenleben zu retten. Und dann kommt auf genau die gleiche Stelle nochmal eine Bombe, um die Retter zu töten. Und all das haben die Weißhelme im Zivilschutz natürlich den Ukrainern an Technik, an Wissen und so weiter vermitteln können. Und da gab es schon immer Austausch. Und jetzt haben wir gesehen, der ukrainische Außenminister war in Damaskus. Und es wird sicherlich da eine enge Bande geben, möglicherweise genauso eng wie Assad und Russland es eben vorher waren.
Fest steht, wir haben eine Menge zu beobachten in den nächsten Monaten, und 2025, das wird ein Jahr der Veränderungen werden für Syrien, und wir werden das ganz genau weiter im Blick haben, auch in diesem Podcast. Carsten Wieland, toll, dass Sie Zeit für dieses ausführliche Update zu Syrien hatten. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre vielen Informationen, und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
Gerne, danke Ihnen.
Soweit unser erstes Update zu Syrien. Und so viel ist schon klar, es wird sicher nicht unser letztes gewesen sein, denn es gibt noch so viele andere Aspekte, auf die es sich zu schauen lohnt. Mein Name Andrea Sellmann, Mitarbeit Laszlo Dani, Produzent Wake One von der Audio Alliance. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, tun Sie das gerne. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Lob, Kritik und Themenvorschläge. Nächsten Donnerstag sind wir mit einer neuen Folge von Wirtschaft Welt und Weit wieder für Sie da und freuen uns schon jetzt auf ein Wiederhören. Bis dahin eine schöne Woche für Sie, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.